Ende nächsten Monat, ziemlich genau 2 Jahre her. Ich habe hier in der IT-Abteilung von einer Schokofabrik gearbeitet und ich bin am Abend heimgefahren vom Arbeiten. Und so etwa einen Kilometer, bevor ich daheim war, hat es in meinem Brustkorb ganz komisch gezuckt und blubber. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Und mir ist so warm und kalt geworden, so ein bisschen schwummrig, komisch im Kopf. Ich bin immer am Autofahren und dachte, oh, was ist jetzt los? Bin dann irgendwann daheim angekommen, meine Frau war noch zur Nacht am Vorbereiten. Und ich war zuerst bei ihr in der Küche und habe gesagt, du, Schatz, sorry, ich muss schnell hinlegen, mir ist nicht gut. Und dann bin ich hinlegen und ich habe das Gefühl, ich habe einen riesen Druck in der Brust. Ich habe je länger, je mehr das Gefühl, ich komme nicht richtig Luft über. Ich bin eben so schwummerig im Kopf. Irgendwann sind wir dann am Nachttisch gesessen und die haben gesagt, du, sorry, aber erstens mag ich nicht essen und zweitens, ich muss wieder ablegen, ich mag nicht mal auf dem Stuhl hocken. Ich bin dann aufs Sofa gelegen. Die Symptome sind immer schlimmer geworden. Das Gefühl, du kannst nicht schnaufen. Irgendwie panische Angst, stechen, ziehen, stolpern in der Brust, so als würde das Herz jeden zweiten Schlag aussetzen. Eben das enge Gefühl im ganzen Brustkorb. Und naja, von den Symptomen her, das könnte ein Herzinfarkt sein. Ich war da 28, gewesen, meiner Meinung nach viel zu jung für einen Herzinfarkt. Aber wenn du die ganzen Symptome hast, ja. Wir sind dann in die Notaufnahme und dann Entwarnung, kein Herzinfarkt. Eine ganz einfache Panikattacke. Also nein, nicht so eine einfache, ziemlich starke, aber ja, sonst alles in Ordnung. Und ich erinnere mich bis heute sehr gut an den Moment, wo ich auf dem Sofa gelegen bin und mich gefragt habe, ist jetzt gerade mein Leben fertig? Soll ich meiner Frau nochmal sagen, dass ich sie liebe? Sehe ich die Menschen, die ich gerne habe nochmal, oder ist jetzt und da fertig? Und Gott sei Dank, es ist nicht fertig gewesen, sonst wäre ich ja heute nicht da. Aber mir ist sehr bewusst worden in dem Moment, mein Leben hat ein Ablaufdatum. Früher oder später wird es fertig sein. Und ich habe ein bisschen geflunkert beim heutigen Predigtitel. Dein Leben kann nicht tödlich enden. Dein Leben wird ziemlich sicher tödlich enden. Irgendwann wirst du sterben, wirst von dieser Welt gehen. Und das meine ich nicht als Drohung, es ist einfach die Natur, wie wir drinnen leben. Vielleicht gibt es die Ausnahme, wenn Jesus vorher wiederkommt, wirst du nicht mehr sterben, physisch. Falls du jetzt nicht weißt, was das bedeutet, dann schieb es mal mit gutem Gewissen wieder auf die Seite. Wir haben ja noch ein paar Übungen vor uns. Ich gehe sicher irgendwann mal noch auf das ein. Aber die Frage ist ja dann, ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich Tod? Und um das geht es mir heute ein bisschen. Es ist ein bisschen depressives Thema. Aber ja, was ist eigentlich Tod? Tod in unserem Sprachgebrauch ist ja so ein bisschen das, wenn deine Vitalfunktionen aufhören. Also wenn das messbare Leben aus deinem Körper entweicht. Physisch, körperlich tot. Das verstehen wir unter Tod. Die Bibel kennt offensichtlich aber mehrere Todesarten. Damit meine ich nicht mehrere Arten, wie man sterben kann. Für das müssen wir nicht mal in die Bibel schauen, dann müssen wir noch die Zeitung lesen. Nein, sondern ich glaube, die Bibel redet, wenn sie von Tod redet, immer mal wieder von verschiedenen Sachen. Zum einen kennt sie das, was ich gerade beschrieben habe. Der physische, der körperliche Tod, den kennt sie auch. Das messbare Leben verschwindet aus dem menschlichen Körper, aus dieser Hülle raus. Genau. Dann gibt es aber noch andere Arten von Tod. Ganz deutlich redet die Bibel davon, dass unsere Existenz nach dem physischen Tod irgendwie mal weitergeht. Also nicht irgendwann, sondern die geht sofort nahtlos weiter. Es gibt eine Geschichte, die Jesus erzählt, in Lukas 16, 19 bis 31, ich lese sie ja jetzt nicht vor. Dort geht es um einen reichen Mann, seinen Namen wissen wir nicht, und dann geht es um einen armen Mann, der heißt Lazarus. Und beide sterben. Und der Lazarus kommt, wie wir heute in unserem christlichen Slang würden sagen, der kommt in den Himmel. Und der reiche Mann, der kommt ins Totenreich. Heute würden wir dem Hölle sagen. Und wir werden sicher noch Zeit haben, nein, das weiss ich jetzt garantiert, wir werden noch auf die beiden Orte Himmel und Hölle konkreter eingehen. Ich möchte für heute Abend einen einfachen Unterschied zwischen Himmel und Hölle definieren. Ich will noch nicht zu fest irgendwie in Details gehen, insofern wir die überhaupt können wissen. Für heute Abend soll es uns lange Himmel ist der Ort, wo wir mit Gott zusammen sind. Und Hölle ist der Ort, wo wir von Gott getrennt sind. Die zwei Orte sind aber nicht Endstation. Es geht nochmal weiter. Offenbarung 20, 11 bis 15 redet von so einer Gerichtsszene. Dort gibt es ein grosses Gericht, wo Gott Gericht haltet über alle Menschen, die es jemals gegeben hat. Das heisst, dort alle Toten werden in dem Sinn auferstehen. Alle Menschen, die es jemals gegeben hat, werden vor Gott stehen. Und Gott wird über sie richten. Und dann heisst es in dieser Stelle in der Offenbarung 20, es gibt ein Buch des Lebens. Und alle, die in dem Buch des Lebens drinnen stehen, werden die Ewigkeit mit Gott zusammen verbringen. Und alle, die nicht in dem Buch eingetragen sind, werden ewig von Gott getrennt sein. Der Luther übersetzt dort, das ist der zweite Tod. Wir sehen also, Tod in der Bibel ist nicht einfach nur das Ende unserer Vitalfunktionen. Tod in der Bibel ist auch der Zustand, wenn wir von Gott getrennt sind. Aber dort gibt's, auch von dem gibt es zwei Sorten in der Bibel. Der eine, die habe ich jetzt gerade gesagt, der Moment, wenn wir von Gott getrennt sind und auf ewig von Gott getrennt bleiben. Der sogenannte zweite Tod oder der ewige Tod. Dann gibt es aber noch etwas anderes. Ich führe da noch mal eine Bibelstelle an. Ich lese sie ja nachher noch vor, ich zeige sie ja nachher noch. In Epheser 2, Vers 5 sagt Paulus, dass wir tot gewesen sind. Tot gewesen sind in unseren Sünden. Jetzt, was heisst das? Johannes 14, Vers 6. Dort sagt Jesus, dass er das Leben ist. Jetzt wichtig, er sagt nicht, er hat das Leben oder er verteilt das Leben oder er weiss, wo man das Leben überkommt. Er ist das Leben. Jesus selber ist das Leben. Wenn wir weiterblättern in der Bibel, kommen wir noch an eine andere Stelle, gerade ein Kapitel später, da macht er ein Bild, braucht er ein Bild, um das zu erklären. Da sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also er sagt da, wir sollen in ihm bleiben und er in uns. Und braucht das Bild von dem Weinstock. Er als der Weinstock mit den Wurzeln im Boden und wir als die Zweige, die Reben. Und es ist wichtig, im Studium hat mal ein Studienkollege von mir einen kurzen Input zu dem Thema gemacht. Und dann hat er zwei so Ranken, so zwei Reben mitgebracht von einem Weinstock. Die eine die völlig vertrocknet und völlig kaputt und tot, oder? Und die andere frisch geschnitten. Und hat gesagt, er hätte ein Experiment gemacht. Die sind beide vom gleichen Rebstock. Und dann hat er die eine hat er abgeschnitten und ganz nah zum Rebstock hingelegt. Näher als die andere dran war, wo er so wegsteht. Und die andere hat er einfach dran gelassen. Und er hat festgestellt, es ist völlig egal, wie nah, dass die am Rebstock dran ist, wenn sie nicht mit ihm verbunden ist, hat sie kein Leben. Denn das funktioniert nicht. Ich glaube, genauso oder so ähnlich ist es mit Jesus. Wenn wir ihn einladen in unser Leben, in unser Herz, dann gibt er uns Leben. Genauso wie der Zweig vom Rebstock, der verbunden ist mit dem Rebstock. Es geht nicht darum zu wissen, dass es einen Jesus gibt oder dass es einen Gott gibt oder vielleicht sogar wer der ist. Es geht darum, Ja zu sagen zu dem, dass er in unseren Herzen innen darf leben. Und das ist eine Verheißung, die es Jesus auch gibt, die er möchte. Das möchte er machen. Er sagt, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also Jesus möchte in uns wohnen. Das ist das, wie er sich die Beziehung von dir und ihm vorstellt. Jesus ist das Leben. Und wir sollen ihn in unser Leben einladen. einfach gesagt, ich lese noch den ganzen Vers aus Epheser 2 vor, den ich vorher kurz angetönt habe. Dort heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, jetzt kommt's, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Das Wort Sünd ist also ein christliches Slangwort. Was ist Sünd eigentlich? Das Wort Sünd, wenn wir dem jetzt mal worttechnisch auf die Spur gehen, von der Bibel her, das ist ein Lehnwort. Das kommt aus dem Speerwurf oder aus der Jagd. Also Sündigen hat nichts zu tun mit, oh, ich habe heute Morgen einen Schokomuffin gegessen, weil er so gut war, noch einen zweiten. Hat nichts mit Sünd zu tun. Sünd bedeutet, ich habe ein Ziel verfehlt. Darum Speerwurf von der Jagd. Ein schlechter Jäger hat gesündigt, der hat das Ziel verfehlt. Er hat den Speer geworfen und das Viech war dort und er hat dort hingeworfen. Das ist das Wort, das für Sünd gebraucht wird. Okay? Das Verfehlen vom Ziel. Und all die Sachen, die uns in den Sinn kommen, bei dem Wort Sünd, so Lügen, Stellen, Morden etc., etc., das sind Folgeerscheinungen. Klar, wir sagen dem auch, es sind Sünden. Wir würden nicht sagen, dass es keine sind. Aber es sind Folgeerscheinungen vom Grundproblem. Das Grundproblem ist das, dass durch die Sünde haben wir das Ziel verfehlt. Wir sind berufen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Es wäre nie gedacht gewesen, dass Gott da ist und wir da. Oder eben, dass Gott nicht in uns hineinlebt. Das ist so von Gott her nie gedacht gewesen. Wir sind anders gemacht, anders designt. Und Sünde bezeichnet den Zustand, wo wir und Gott plötzlich getrennt sind. Und dort gibt es kein Leben. Und jetzt komme ich zurück auf meine Aufzählung von vorher. Tod als physischer Tod, als körperlicher Tod. Tod als für immer von Gott getrennt sein und Tod. Und die Bibel sagt dem geistlichen Tod. Tod als Zustand jetzt im Leben. Denn wenn Jesus nicht in uns lebt, weil er das Leben ist. Es ist Gottes Geschenk an uns, heisst in dem Epheser-Vers, dass wir sollen Leben haben in Jesus. Und das Angebot gilt auch heute Abend. Und wenn du das noch nie angenommen hast, wenn du nicht weißt, dass Jesus in deinem Herz lebt, dann mach das heute Abend fest. Wir werden nachher während der Lobpreiszeit ein Gebetsteam haben. Die werden gerne mit dir beten, wenn du nicht weißt, wie, was, wo. Wenn du Gast da bist, frag die Person, die dich hier mitgenommen hat, ob sie mit dir beten kann. Du darfst auch ganz allein auf deinem Sitz hocken bleiben und Jesus sagen, dass du ihn in dein Herz einlädst, dass du ihm dein Leben möchtest geben. Wenn ich dir einen Rat aufgebe, mach es mit jemandem zusammen. Einfach, weil du jemanden hast, der bestätigen kann, dass du den Schritt gemacht hast. Weil in dem Moment, wo Jesus in dein Herz zieht, hast du den Schritt gemacht vom Tod als Zustand ins Leben hinein, weil plötzlich Gott in dir lebt. Schnell schauen. Genau. Es steht in Johannes 5,24. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, denn er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und wenn du dich jetzt fragst, wer hat denn Jesus, also da redet Jesus davon, der mich gesandt hat, der Vater, Gott hat ihn geschickt. Und was will der Vater? Was ist sein Wille? Was möchte er eigentlich? Johannes 6,40. Es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Der Schritt befreit uns von dem Geistlichen und auch von dem Zweiten, von dem ewigen Tod. Von dem Zustand, jetzt von Gott zu trennt sein und von dem Zustand, für immer von Gott zu trennt sein. Ich habe vorhin gesagt, in dieser Offenbarungsstelle, bei dieser Gerichtsszene, gibt es das Buch des Lebens. Und Jesus ist das Leben. Darum behaupte ich jetzt einfach mal, das Buch ist das Buch von Jesus. Und in dem Buch drinnen stehen die Namen von diesen Menschen, wo Jesus weiss, bei denen habe ich dürfen im Herz wohnen. Bei denen darf ich im Herz wohnen. Und im Römer 8,1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis, also keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Nimm das Geschenk vom Leben heute an. Jesus möchte dein Leben verändern. Er möchte es heute schon verändern. Er möchte heute schon in dir wohnen. Und was er möchte ist, er möchte dich zu dem Menschen machen, wo du ursprünglich gedacht warst. Du hast eine Bestimmung. Okay? Gott hat dich nicht einfach so als Beiprodukt gemacht von 1000 guten Ideen. Gott hat genau an dich gedacht und hat eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Und Jesus möchte mit dir dorthin kommen. Und das ist nicht etwas Komisches, das ist nicht etwas, ich habe doch bis jetzt gedacht, ich mache das und jetzt muss ich plötzlich etwas anderes machen. Das ist der Grund, warum du existierst. Warum dein Schöpfer dich gemacht hat. Und das möchte Jesus in deinem Leben tun. Und er möchte dich bewahren davor, jemals wieder von Gott zu trennen sein. Jemals wieder. Römer 8, 38, 39 heißt es. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Also, ich möchte nochmal zurückkommen auf das Grundthema Himmel und Hölle und um das, was mir heute Abend geht, den Tod verstehen, ein bisschen genauer verstehen. Es gibt den körperlichen Tod, den wir alle werden erleben, außer eben Jesus kommt vorher wieder und stellt sein Königreich völlig wieder her auf dieser Welt. Dann gibt es den geistlichen Tod. Der Zustand, der hält so lange an, bis Jesus in unser Leben einzieht. Und dann gibt es den zweiten, den ewigen Tod. Das ist dann, wenn wir endgültig und für immer von Gott getrennt werden. Und falls du denkst, es ist noch recht dreist von dem Gott, dass er einfach Leute von ewig, auf ewig von sich wegstoßt und wegstoßen will. Wir werden sicher noch auf das Thema auch noch eingehen in den nächsten Wochen. Aber ich möchte heute schon etwas dazu sagen, weil das ist mir mega, mega wichtig. Was ist das, was Gott eigentlich will? Wieso erlaubt er sich, zum Menschen von sich wegstoßen für immer? Wir lesen ja von dem Gericht in Offenbarung 20. Und ich behaupte, es wird zwei Sorten Menschen geben an dem Tag. Es wird die eine Sorte Mensch geben und das ist die zu Gott sagt, dein Wille geschehe. Was ist der Wille Gottes? Haben wir vorher gelesen, Johannes 6, 40. Dort, was heisst, der Wille vom Vater ist, dass wir als Sohn glauben und gerettet sind. Das ist das, was Gott will. Und dann wird es die andere Sorte Mensch geben. Zu denen wird Gott sagen, dein Wille geschehe. Warum? Sie sind getrennt von Gott und sie haben sich entschieden, um in dieser Trennung drinnen zu bleiben, um Nein zu sagen zu dem Geschenk vom Leben von Jesus. Und Gott wird sie nicht in etwas hineinzwingen, was sie nicht wollen. Sondern er wird sagen, dein Wille geschehe. Es ist nicht mein Wille, es ist deine. Du hast nicht wollen, Gemeinschaft haben mit mir und du kommst das über, was du dir gewünscht hast. Für mich ist die Predigtserie über Himmel und Hölle eine kleine Herausforderung. Ich rede grundsätzlich selten über den Teufel, über Dämonen und über die Hölle. Ich rede nicht selten darüber, weil ich mich scheue vor dem Thema oder weil ich glaube, das gibt es gar nicht oder das darf man ja heute nicht mehr sagen. Ich rede darum selten darüber, weil ich der Meinung bin, es gibt absolut nichts Spannendes und absolut nichts Interessantes am Teufel, an Dämonen und an der Hölle. Absolut nicht. Der Teufel, was der Teufel immer will, ist unsere Aufmerksamkeit. Weil wenn wir sie ihm geben, haben wir sie von Gott weggenommen. Und ich möchte ihm möglichst wenig Raum geben, Aufmerksamkeit überzubekommen in meinem Umfeld. Darum rede ich selten von diesen Themen. Und von der Hölle rede ich ungern, weil ich merke, dass in der Kirchengeschichte sehr viel, einfach meiner Meinung nach, völliger Quatsch damit gemacht worden ist. Man ist irgendwann im Hochmittelalter auf die geniale Idee gekommen, wir treiben die Menschen durch die Furcht vor Hölle und Teufel in die Arme Gottes. Meine persönliche Meinung ist, das ist einer der katastrophalsten Ansätze, die man wählen kann. Ich sage nicht, dass er nicht sogar funktionieren kann. Aber ich finde ihn katastrophal. Der Grund, warum wir mit Gott Gemeinschaft sollen haben, warum wir ja sollen sagen zu Jesus, ist die Liebe Gottes. Wir haben einen liebenden Gott. Und Gott ist das Beste, was uns passieren kann. Und ja, wir haben die drei Todesarten in der Bibel. Der eine, der wir eben nicht können wählen, ob wir ihm entkommen oder nicht. Aber zwei von diesen Todesarten, die sind in Jesus Christus für uns nicht mehr relevant. Der Tod ist für uns gestorben. Die Trennung von Gott ist in Jesus Christus ein für alle Mal aufgehoben. Jesus sagt, ich bin die Tür, die zum Leben führt. Gott hat uns in Jesus eine Tür aufgemacht, ins Leben hinein. In Gemeinschaft mit ihm. Zurück in die Arme vom Vater, vom Schöpfer, vom Bräutigam und all die Bilder, die gebraucht werden in der Bibel. Zurück in die Arme von dem, der uns gemacht hat und uns mehr liebt, als wir es uns vorstellen können. Jesus hat die Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben. Das heisst in der Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also eben, Tod ist nicht, ich glaube, Tod ist nicht die Strafe von Gott für Sünde, sondern Tod ist die Konsequenz aus der Sünde. Sünde im Sinn von Ziel verfehlt. Wir haben uns von Gott getrennt und die Konsequenz daraus ist, wir laufen dorthin, wo es kein Leben gibt, weil Gott nicht dort ist. Und Jesus Christus hat das Problem gelöst. Er hat den Lohn empfangen statt mir. Er hat den, oder ein anderes Bild, er hat den Preis gezahlt, damit wir ihn nicht mehr zahlen müssen. Damit wir in Gottes Arme laufen können. Ich habe das Bild vorher noch hinzugefügt. Ich habe bewusst eins genommen, wo Jesus noch am Kreuz hängt. Das hat es gekostet, das war der Preis. Okay. Und Jesus ist mein Tod gestorben und Jesus ist dein Tod gestorben. Nicht in erster Linie der physische Tod, sondern in erster Linie die Trennung von Gott. Und er macht uns Leben zum Geschenk. Nehmen wir das Geschenk heute Abend an. Jesus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich kann dir nicht danken. Ich habe keine Möglichkeit, um jemals aufwiegen, was du tun hast für uns. Aber ich danke dir, dass du Trennung zwischen Gott und dem Menschen aufgehoben hast. Dass du uns das zum Geschenk gemacht hast. Wir beten dich an für das, Jesus. Wir erheben deinen Namen, der uns versöhnt mit Gott. Danke für das, was du tun hast. Und danke wirbst du heute um unsere Herzen. Danke, Vater, ist es dein Wille, dass wir Gemeinschaft haben mit dir. Ist es dein Wille, dass wir alle mal mit dir in Ewigkeit werden Gemeinschaft haben. Ist es nicht dein Wille, dass auch nur einer nicht dort dabei ist. Hilf uns, Heiliger Geist, um das zu verstehen. Um das in unserem Herzen von Stoff wechseln. Um das zu ergreifen. Und hilf uns, ein Leben zu leben, das von dem zeugt, dass du uns lebendig gemacht hast. Im Namen von Jesus. Amen.